Dividenden versprechen Ruhe im Depot, aber hinter mancher Traumrendite steckt mehr Risiko, als viele Anleger auf den ersten Blick vermuten. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Das werde ich nun gemeinsam mit Anton Gneupel von Leverage Shares, einem internationalen Anbieter von ETFs und ETPs. Schönen guten Tag, Herr Gneupel.
Herr Kerscher, ich freue mich sehr, dass wir heute zu diesem echten Boom-Thema mal gemeinsam sprechen. Es war ja in den letzten Jahren wirklich ein echter Run auf Dividendenfonds, auf Dividenden-ETFs und ganz normal auf diese Strategien.
Die anfangen, Herr Gneupel. Ne? Ich möchte Ihnen aber erstmal den Raum geben, etwas zu sagen, was Ihnen vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist und Leverage Shares.
Super gerne. Lassen Sie uns ganz kurz den Disclaimer platzieren, denn das Ganze ist von meiner Seite aus zumindest heute keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust und ich arbeite, wie gesagt, für Income Shares von Leverage Shares. Das ist eine Marke. Alle Aussagen heute sind dementsprechend von meiner Seite als Marketingkommunikation zu verstehen. Und Herr Kerscher, jetzt bin ich gespannt auf Ihren Fragenhagel.
Gut, und wir werden jetzt im Folgenden also nicht über Leverage Shares oder Income Shares sprechen, auch nicht über Ihre Produkte, sondern über Dividenden und den Wunsch nach regelmäßigen Ausschüttungen bei Anlegern. Warum ist der derzeit so stark?
Ich würde fast sagen, das ist so eine Art Ketchup-Flaschen-Effekt, dass der Druck immer größer wird und irgendwann das Nadelöhr quasi auf ist und dann das Geld hineinströmt, dass dann der echte Fluss stattfindet. Weil in den USA, in Großbritannien, in Australien beispielsweise, da ist diese Selbstversorgung mit laufenden Einkünften über Börsenstrategien, das ist dort was völlig Normales. Diese Dividendenerzielung, diese Einkommenserzielung ist dort normaler Teil der Ruhestandsplanung. Und das war bisher in Deutschland nicht der Fall, aber das scheint jetzt hier richtig auch anzukommen.
Sind die Idee von einem zweiten Einkommen aus dem Depot aus Ihrer Sicht eine nüchterne Kapitalmarktstrategie oder eher so ein psychologisches Bedürfnis?
Das ist beides, würde ich ganz klar sagen, weil es hat technische Vorteile, gerade in der Entnahmeplanung, aber es hat auch psychologische Durchhaltepunkte, weil das Verkaufen am Tiefpunkt, das ist häufig das Schlechteste und mit laufenden Dividenden, die will man ja behalten, so wie die Früchte an den Apfelbäumen. Da ist die psychologische Komponente auf jeden Fall nicht zu unterschätzen.
Welche Rolle spielen denn Dividenden langfristig tatsächlich für die Aktienrendite?
Haben langfristig je nach Index einen sehr erheblichen Anteil. Aber Herr Kerscher, ich würde es gar nicht mal als zusätzlichen Renditefaktor betrachten, sondern als eine Möglichkeit, Erträge aus dem eigenen Depot zu beziehen. Es gibt diese klassische Möglichkeit, ich investiere in Aktien oder in andere Anlageklassen, Edelmetalle und hoffe, dass diese im Wert steigen. Oder aber ich setze auf Strategien, auf Vehikel oder auf Produkte, um ein laufendes Einkommen zu erzielen. Das ist eher so die Art und Weise, wie möchte ich denn langfristig an meine Börsenerträge rankommen?
Ja, lass uns da mal genauer hinschauen. Ne? Was unterscheidet denn eigentlich eine nachhaltig finanzierte Ausschüttung von einer Ausschüttung, die vor allem optisch attraktiv wird?
Das klärt sich ziemlich schnell am Geschäftsmodell und an der zugrunde liegenden Rentabilität. Weil man kann sich ja vorstellen, es gibt beispielsweise, also wir machen es mal ganz praktisch, Wir nehmen einfach mal ein Geschäftsmodell, was extrem Cashflow-intensiv ist, also was dauerhaft viel Cash abwirft. Wir nehmen mal große Tabakunternehmen oder wir nehmen Infrastrukturunternehmen oder wir nehmen Immobilienunternehmen. Das sind alles Unternehmen, die haben hohe laufende Cashflows und der Reinvestitionsbedarf, der ist begrenzt. Klar, den gibt es, aber häufig, also fast in allen Fällen aus diesen Branchen, gibt es am Ende des Jahres mehr Cash auf dem Konto, als übers Jahr investiert werden musste, um das Cash zu generieren. Und deswegen gibt es einfach Branchen, die können es sich leisten, hohe Dividenden auszuzahlen. Und da entscheidet sich dann schon ganz klar, geht das in eine nachhaltige Richtung oder in eine nicht nachhaltige Richtung? Weil wenn ich beispielsweise ein extrem investitionsintensives Geschäftsmodell habe, wie Automobilindustrie, die im Umbruch ist, oder Technologieunternehmen, die sind ja typischerweise im Bereich 1, 2 oder maximal 3% Dividendenrendite. Und wenn diese dann mal auf die 10% Dividende hochgehen in diese Richtung, dann ist das viel mehr als Warnsignal als Qualitätszeichen zu verstehen.
Ja, das ist ja genau die Frage, die sich stellt, ne? Wann wird denn eine hohe Ausschüttungsrendite oder hohe Dividenden aus Ihrer Sicht zu einem Warnsignal?
Also die Also grundsätzlich, Herr Kerscher, muss erstmal die Dividende verdient werden. Das ist ganz einfach, kann man leicht berechnen durch zum einen Gewinnausschüttungsquote und Cashflow-Ausschüttungsquote. Wenn die Dividende maximal auf Höhe der Cashflows oder der Jahresgewinne liegt, dann ist sie noch verdient. So kann man es erstmal ganz einfach sagen. Ist sie verdient oder nicht? Das ist das eine, aber das ist eher so eine Ist-Betrachtung. Viel relevanter ist eigentlich vielmehr das große ganze Bild. Denn wenn wir jetzt einfach mal, wir bleiben mal beim Thema Automobilindustrie, die steht im absoluten Umbruch weltweit. Es ist unklar, wo da genau die Richtung hingeht. Und da sollte man pauschal nicht so wahnsinnig viel ausschütten, sondern tendenziell schauen, dass man weiter ins Geschäftsmodell reinvestiert, in neue Technologien, in den technologischen Umschwung, der da anscheinend stattzufinden scheint, dass man da nicht zu viel ausschüttet. Weil, und da kommt dann eben dieses Zeichen Warnsignal, häufig ist es dann eben so, wenn man sich zyklischen Branchen wie auch die Automobilbranche dann mal deutlich höhere Ausschüttungsrenditen, Dividendenrenditen ausweist, dann liegt das häufig daran, dass sie zuvor stark im Kurs gefallen sind und dann die letzte Dividende verglichen wird mit dem jetzt gefallenen Kurs, dann sieht die optisch hoch aus, aber der Kurs ist ja nur deshalb eingebrochen, weil es operativ Herausforderungen gibt. Das ist das klare Warnsignal.
Das ist aber, es besteht schon die Gefahr, ne, dass Anleger bei hohen laufenden Erträgen das Gesamtrisiko des Investments unterschätzen. Ist das nicht so?
Das, Herr Kerscher, das kommt ganz drauf an. Also es gibt Unternehmen wie beispielsweise die Realty Income. Das sind börsennotierte Gesellschaften, die sind nur dafür an die Börse gebracht worden, um den Anlegern ein hohes laufendes Einkommen zu zahlen. Das ist ein Investment, ist eine Investmentgesellschaft Realty Income, die besitzt ein Immobilienportfolio. Es werden laufend Mieteinnahmen erzielt und ein großer Teil, so wie wenn man auch privat eine Wohnung hätte, ein großer Teil des Mieterlöses wird an die Anleger per Dividende ausgeschüttet. Das ist, sage ich mal, so ein Paradebeispiel. Umgekehrt haben Sie aber vollkommen recht, dass das Risiko massiv unterschätzt werden kann, wenn man jetzt einfach nur irgendwie eingibt, beispielsweise bei ChatGPT, welche DAX-Aktien haben aktuell die höchste Dividendenrendite? Die drei kaufe ich mir dann und dann sage ich, das sind jetzt sichere Dividenden. Da würde ich ganz klar ein Fragezeichen dran machen. Das ist, ja, es kann riskant sein, eine solche Strategie zu verfolgen.
Was meinen Sie, wie sollten denn Anleger regelmäßige Ausschüttungen in ihrem Gesamtportfolio einordnen? Welche Rolle sollte das spielen?
Das kommt ganz darauf an, welche eigene Zielsetzung man als Investor hat. Also wenn man jetzt, sage ich mal, sehr breit aufgestellt ist und ich will gar keine Dividendenstrategie verfolgen, dann ist man ja selbst mit einem breiten Weltportfolio bereits in Dividendenwerten und in hochausschüttenden Aktien investiert. Also mit einem DAX habe ich diverse Hochausschütter, mit dem FTSE 100, selbst mit einem S&P 500 habe ich diverse hochausschüttende Unternehmen bereits im Bestand. Die Frage ist dann, will ich aktiv den Anteil dieser Unternehmen in meiner Gesamtallokation erhöhen? Und das sollte man dementsprechend nur machen, wenn man beispielsweise das laufende Einkommen braucht, weil man auf Teilzeit runtergehen möchte oder weil man früher in den Ruhestand möchte oder weil man die Rente aufbessern möchte. Gibt es da verschiedene Gründe dafür? Oder weil man die psychologischen Vorteile dessen schätzt. Also das sollte man dann machen, wenn es für die eigene Strategie sinnvoll ist und nicht nur, weil man gesehen hat, es gibt dort Aktien, die Zahlen über Dividendenrenditen.
Also wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, Herr Kneupel, ne, was muss denn passieren, damit Dividendenstrategie nicht als Renditeversprechen missverstanden werden, sondern als ein Baustein mit klaren Chancen und vor allen Dingen auch klaren Risiken?
Ja, das ist eigentlich fast dieselbe Antwort, muss ich Ihnen ehrlich gesagt sagen. Es ist fast dieselbe Antwort. Wir brauchen eine Investorenschaft, die weiß, was die eigenen Ziele sind. Und das ist bei den meisten, würde ich sagen, gar nicht der Fall. Die meisten investieren mehr oder weniger einfach mal drauf los. So entstehen dann übrigens auch die realisierten Renditen der deutschen Privatanleger. Laut Auswertungen von verschiedenen teilnehmenden Depotbanken liegt die durchschnittliche Privatanlegerrendite in Deutschland zwischen 0% und 2%, nicht bei 8-10, worüber alle immer sprechen, sondern liegt zwischen 0% und 2%. Das liegt natürlich daran, dass die meisten Investoren einfach mal so drauf losmachen. Also das muss der erste Baustein sein, der ja erstmal abgehakt ist. Und wenn die Ziele geklärt sind, wie beispielsweise, ich bin jetzt 50, ich habe 100.000 Euro, vielleicht mehr, vielleicht weniger, auf dem Konto und ich habe demnächst eine Rentenlücke, dann ist die Dividendenstrategie eine ganz klare, potenzielle, attraktive Antwort, wenn man das Ganze so aufgezogen hat.
Über Dividendenstrategien, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen, habe ich gesprochen mit Anton Gneupel von Leverage Shares. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Gneupel.
Danke, Herr Kerscher.